Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext ist heute vorgeschlagen aus der Apostelgeschichte im 9. Kapitel, die Bekehrung des Saulus. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohenpriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit der Anhänger des neuen Weges Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Wege war und in der Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und gehe in die Stadt. Da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sahen niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus, und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias, dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Stehe auf und gehe in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht, von den hohen Priestern alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend. Und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Herr, öffne meine Lippen, dass mein Mund dein Ruhm verkündige. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt Momente im Leben, die sind nicht einfach nur Wendepunkte, sondern Erschütterungen, die das ganze Leben auf den Kopf stellen. Begegnungen mit Gott, so wie Paulus es hier erlebt hat. Kennen Sie solche Momente, wo Sie spüren, jetzt habe ich es mit dem Allmächtigen persönlich zu tun? Momente der Gottesgegenwart, die einen erheben, erbeben lassen. Die gibt es nicht alltäglich, aber weil Gott lebendig ist, gibt es sie und gibt es sie immer wieder. Gott ist keine Arbeitshypothese der Philosophie, keine Abstraktion des höchsten Guten, keine Projektion des Menschen. Gott ist gegenwärtig, und deshalb heißt die Konsequenz: Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Allerdings Momente der Gottesgegenwart, erschütternde und erbebende, wo Glaube bereits so einen Zug des Schauens bekommt, hat man nicht alle Tage. Und in vielen Durststrecken des Lebens habe ich auch verzweifelt gebetet: Gott, wo bist du? Zeige dich! Und es störte ihn scheinbar gar nicht, was ich gesagt habe. Aber dann auf einmal ist er da und ich kann nur sagen: Gott, verhülle dich, ich kann es nicht ertragen. Das können beglückende Momente sein. Oft ist da auch die Musik eine Brücke. Einem Gemeindeglied meiner jetzigen Gemeinde ist es so ergangen, beim Besuch der Kommunität in Wernigshausen, nördlich von Erfurt, während des Tageszeitengebetes, wo er sagt: Ich habe das Gefühl, Gott steht vor mir. Ich finde seine Gegenwart. Ein Erlebnis, das ihn geprägt hat, dass er fortan den Weg ins aktive Gemeindeleben gefunden hat und sich seither vielseitig engagiert. Momente der Gottesgegenwart, die das Leben verändern. Es können allerdings auch Momente sein, die keineswegs beglückend sind. die einen Zerbruch bedeuten, das Ende eines eigenen Weges, wo ich feststelle, Umkehr ist angesagt. Da denke ich zum Beispiel an eine ledige Sekretärin, die in meiner Heimatgemeinde die Kinderarbeit geleitet hat und bei der ich meine ersten Erfahrungen auch in Andachten und Gruppenstunden gemacht habe. Sie stammt aus einer engagierten christlichen Familie, aber sie selbst wollte von Gott nichts wissen. Als Jugendliche wurde sie schwer krank, eine Magen-Darm-Erkrankung, die sie extrem abmagern ließ. Und die Ärzte waren ratlos und stellten ihr keine Hilfe mehr in Aussicht. In ihrer Verzweiflung kam es im Krankenhaus dann doch bei ihr zu einem Gebet. Gott, wenn es dich gibt, hilf mir! Eine unerwartete Wende trat ein und für sie war es der Anfang von vielen weiteren Gottesbegegnungen und der Beginn eines engagierten Dienstes in der Gemeinde. Momente der Gottesbegegnung als eine Erfahrung von Zerbruch und Umkehr. Und schließlich gibt es Momente der Heimsuchung, wo Gott spricht und Menschen eine neue Perspektive eröffnet wird. Ich denke da an eine Krankenschwester aus meiner Jugendgruppe aus atheistischem Hintergrund, die als engagierte FDJ-Leiterin mit Christen in ihrer Nachbarschaft in Kontakt kam und fasziniert war von der Botschaft des Heiles, von der Atmosphäre des Friedens in unserer Gemeinde, weil sie das so in ihrer Kindheit und Familie nicht erfahren hat. Sie ließ sich taufen, engagierte sich in der Gemeinde vor Ort in der Jugendarbeit und bei einer Jugendfreizeit in einem Diakonissenmutterhaus war sie dann wieder von dem Leben dort so fasziniert, dass sie nach einem längeren Weg dort auch Diakonisse wurde. Inzwischen ist sie entsandt in die Leitung einer Stadtmission der EKM. Liebe Gemeinde, Menschen haben Gottesbegegnungen. Sie erleben Zerbruch und Umkehr oder erhalten eine Berufung für ein neues Leben. Und nun stellen wir uns diese drei Erfahrungen mal gebündelt an einem Punkt vor. Dann haben wir so etwa eine Vorstellung davon, was Saulus erfahren hat vor Damaskus. Eine Gotteserscheinung, die es seinen Vorstellungen nach von Gott her überhaupt gar nicht geben durfte, Jesus Christus. Ein völliger Zerbruch seines bisherigen Lebensweges, seines Konzeptes, seiner Karriere und eine neue Berufung zu einer neuen Existenz. All diese drei Faktoren bündeln sich in dieser einen Erfahrung und die führen ihn zur Taufe. Saulus fasst das Gestürztsein vom hohen Ross nicht nur als Kampfansage Gottes auf, sondern als Einladung, sein Leben zu ändern. Und er verschließt sich dem nicht, lässt sich auf die neue Lehre den Weg ein, so wie Lukas nach dem urchristlichen Sprachgebrauch es nennt. Ein Hananias tauft ihn dann in Damaskus auf den Namen des dreieinigen Gottes. Bei der Taufe des Paulus kommen diese drei Momente zusammen, die Taufe ausmachen. Taufe, der bewusste Beginn einer Beziehung zum dreieinigen Gott, zu Christus. Taufe, die Umkehr, Zerbruch und Buße von einem verkehrten Weg, von falschen Lebensansichten. Und drittens Taufe, die Berufung zu einem neuen Leben, zu einer neuen Existenz, mit weißen Kleidern im Lichte Gottes zu leben, in der Nachfolge, im Gehorsam vor Gott. All dies dreies kommt zusammen, nicht nur in der Erfahrung des Paulus hier, sondern dann auch in seiner Taufe. Und damit ist deutlich, das hat nicht nur für Paulus was zu bedeuten gehabt, sondern für uns alle. Denn Taufe ist ein Prozess, der uns alle betrifft, ist ein ganzheitlicher Prozess, den man unter Erschütterung seiner ganzen Existenz persönlich durchlebt, durchleidet, empfindet. Gut, haben wir andere Erfahrungen vor Augen. Wenn wir Kinder taufen, die von all dem nichts ahnen, ist es aber die Aufgabe von Eltern, Kirche und Gemeinde, den Weg zu bereiten, dass Heranwachsende solche Erfahrungen mit Gott machen können. Natürlich gab es von Anfang an auch schon andere, dass Taufe eine gewisse Gewohnheit, ein Ritus war, eine Routine war. Wenn alle sich taufen lassen, lasse ich mich auch taufen, auch ohne so tiefgreifende Erfahrungen gehabt zu haben. Aber zu Anfang der Christenheit war zumindest noch im Bewusstsein, dass Taufe so ein Entscheidungsritus ist. Wir wollen mal ein Taufbecken anschauen aus der alten Christenheit, dem Frühmittelalter, hier aus Mallorca, eine Petruskirche. aus Spanien, wo deutlich wird, dieses alte Taufbecken der Erwachsenentaufe, der Täufling kommt aus der Welt, geht in die Kirche, auf den Altar zu und steigt hinab in das Taufbecken. Zwei Diakone rechts und links stehen bereit und tauchen ihn unter. Er steigt wieder auf aus den Wassern, hinauf die Treppe empor und steht im Altarraum als erneuerter Mensch vor Gott. Ein starkes Symbol, das darauf zielt, aktiv das neue Leben auch im Rahmen der Gemeinde dann mitzugestalten. Und getauft wurde erst dann, wenn der Katechumene die nötige Reife und Kenntnisse besaß, die dafür nötig waren. Als bewusst vollzogene Erwachsenentaufe bildet sie den Grundstein für eine Kirche, die als mündige Beteiligungskirche ihren Weg begonnen hat. Mit der Einführung der Kindertaufe bekam von nun an das Moment der Betreuung ein starkes Gewicht. Säuglinge, kleine Kinder brauchen Betreuung. Und wenn man ein gutmütiges Elternteil ist, betreut man auch die jungen Erwachsenen noch zutiefst mütterlich am heimischen Herd. Und nach der Shell-Jugendstudie wird das sehr gern angenommen. Bis ins hohe Alter will ich nicht sagen, aber Mitte 30 sagt man da doch. Und in der Kirche ist es auch nicht anders. Einmal versorgt und betreut, immer betreut. So sind wir eine Betreuungskirche geworden, die mit ihren Angeboten den Bedürfnissen der kleinen und großen Unmündigen hinterherlaufen. Ein Wandel von der Versorgungs- zur Beteiligungskirche, wie er als Zukunftsaufgabe vor der EKD steht, wird unter anderem an der Wurzel, an dem Taufverständnis ansetzen müssen. Die spanische Taufanlage führt uns zugleich zur Wurzel des Begriffs Bekehrung, um den es uns ja heute auch bei Paulus und allgemein geht. Und wir lesen, bei Paulus heißt Bekehrung, sich taufen zu lassen. Und wenn man in der Bedeutungsgeschichte des Wortes Bekehrung, lateinisch Conversio, zurückgeht, wird man darauf stoßen, dass bis zum Frühmittelalter Bekehrung bedeutete, sich taufen zu lassen. Der heidnische Römer, der Germane, der sich taufen ließ, hatten sich bekehrt, hieß es. Taufe war dann die Handlung, die mit diesem Wort bezeichnet wurde. Als Taufe dann bald schon keine Umkehr mehr bedeutete, sondern das Tun, was staatlich verordnet wurde, bekam das Wort Bekehrung eine neue Bedeutung. Wir schauen mal weiter. Wir wollen uns im Lutherhaus mal ein bisschen an Luther orientieren. Leider war der Luther-Taufstein als Bild nicht greifbar. Aber jetzt wollen wir beim Luther mal bleiben. Ab dem Mittelalter bedeutete Conversio, die Bekehrung, der Eintritt ins Kloster. Luthers erste Bekehrung geschah in Stotternheim beim Gewitter. Und damit war Bekehrung wieder bei der Urbedeutung der Taufe auf der Spur. Taufe heißt Gott begegnen, umkehren, zu einer neuen Existenz berufen zu werden, in Abgrenzung von der Welt. Das war durch die Staatskirche mit der Taufe nicht mehr gegeben. Und so fand Bekehrung wieder eine neue, zeitgemäße Ausdrucksform für das, was Taufe sein will. Und es mag nicht verwundern, sondern ist folgerichtig, dass das Mönchtum mit seinem Ruf zur Bekehrung, zum Auszug in die Wüste, just in dem Jahrhundert entstand, als das Christentum erst toleriert und dann bald auch zur Staatsreligion im Römischen Reich erhoben wurde. Als Taufe keine Bekehrung mehr war, bekam Bekehrung eine neue Glaubensäußerung, ins Kloster gehen. Im Kloster merkte Luther aber bald, dass das Heiligungsstreben im Kloster nichts mit der Taufgnade zu tun hatte, die einem Christen in Christi Erlösung verheißen ist. Und so kommen wir zum nächsten Bild. Luther machte erneut einen Prozess der Bekehrung durch, wo er schließlich Gott begegnete, von seinem bisherigen Selbstverständnis, als sich die Gnade verdienender Mönch umzukehren, schließlich zur Freiheit eines Christenmenschen zu gelangen, durch die Botschaft der Gnade. Luther erlebte eine zweite Bekehrung der Gnadenerlösung, die der Bekehrung, wie sie an der Klosterpforte verstanden wurde, die Berechtigung absprach. Auf der Grundlage der Rechtfertigungslehre wurde die Dogmatik im Protestantismus dann neu geschrieben. Und was Luther in seinem Turmzimmer als einen unsäglichen Kampf, als einen Prozess durchgemacht hat und dann mit einem grandiosen Erlebnis der Befreiung des Wortes von der Gnade geendet hat, wurde bei den Schülern Luthers in dicken lateinischen Dogmatiken als lutherisches Taufverständnis haarklein als Wiedergeburt durchbuchstabiert. Der Grundgedanke ist, dass jeder Christ den inneren Prozess durchmacht, den Luther durchgemacht hat. An den Werken des Gesetzes innerlich zerbrechen und verzweifeln, sich seiner Verlorenheit bewusst sein und schließlich Christi Erlösung als Gnadengeschenk für sich annehmen und aus lauter Freude über so viel Liebe und Gnade dann ein neues Leben zu beginnen, als erneuerter, veränderter Mensch, bewusst in der Nachfolge Christi. Wird in diesen lateinischen Dogmatiken des 17. Jahrhunderts sehr schön beschrieben. Das war schon eine grandiose Leistung der damaligen Professoren in Wittenberg, Jena und Leipzig, das Erbe der Reformation zu sichern. Und es ist noch heute gut gesichert, verwahrt in den Bibliotheken. Das Problem war, Luthers Gnadenerlebnis seiner zweiten Bekehrung wurde dort niedergeschrieben, wurde auch gepredigt, konnte aber als lebendige Erfahrung nicht in der evangelischen Kirche tradiert werden. Jetzt blenden wir das Bild mal aus dann. Bis dann das Wort Bekehrung sich dann wieder verselbstständigt hat und 200 Jahre nach dem Turmerlebnis Luthers eine neue Form gefunden hatte, darauf aufmerksam zu machen, was Taufe eigentlich meint. Der Magister der Theologie, August Hermann Franke, bereitet sich in Lüneburg auf eine Predigt vor und wird so von Glaubenszweifeln angesichts einer neuen Welle von Atheismus, wie er von England herüberkam, überwältigt, dass er am Glauben verzweifelt. Dann aber in diesen Zweifeln die Erfahrung einer Gottesbegegnung hat, die ihm die göttliche Gnade so gewiss ins Herz pflanzt, dass er nicht nur anfängt, die Kirche und die halbe Welt zu erneuern und zu bekehren, sondern auch fordert, jeder getaufte Christ müsse eine Bekehrung erleben, um zu begreifen, was es wirklich heißt, getauft zu sein. Und seine tausende Schüler in den frankischen Stiftungen haben vielfach ähnliche Bekehrungserfahrungen gemacht und so ein Bekehrungsverständnis verbreitet, das in fast allen Freikirchen Grundlage der Mitgliedschaft wurde und auch in unserer evangelischen Kirche bis heute so lebendig wie umstritten ist. Warum? Nun, so lebendig und gültig, weil damit in der christlichen Volkskirche bewusst bleibt, Taufe ist keine Mitgliedschaft von Geburt an, wie es im Islam und Judentum mehrheitlich der Fall ist, sondern Taufe ist in ihrem Wesen eine Einzelentscheidung, ein persönlicher Glaubensweg, der erfahrene Glaubensbegegnung, eigene Entscheidung, bewusste Nachfolge einschließt und letztlich das Heil individuell im Reiche Gottes anstrebt und nicht in einer Staatszugehörigkeit wie im Judentum oder der Mitgliedschaft in der Umma hier auf Erden. Gültig, aber auch umstritten, die Bekehrungslehre von Franke bis heute, weil Gottes Erfahrung und Bekehrungserlebnisse nicht verfügbar sind. Das hat Gott in der Hand, wir können es nicht machen. Und trotzdem hat man es damals in Halle erwartet und sogar vorausgesetzt, für die Anstellung im preußischen Staat und in der evangelischen Kirche war es Bedingung, in Halle studiert zu haben und quasi bekehrt zu sein, sodass der Vorwurf der Heuchelei immer im Raum stand bei Frankes Bekehrungsverständnis und auch im Blick auf das eigene Selbstverständnis, dass man nach der Bekehrung sich als ein besserer Mensch gefühlt hat und verstanden hat als die anderen Christen. Das Bekehrungsverständnis Frankes ist durch den Neupietismus dann schließlich auch bis zu mir gelangt und ich habe diese fest geprägte Lehre einerseits als problematisch erlebt, weil man mir sagte, so und so erlebt ein Mensch die Gnade Gottes, den Zerbruch über die Menge der eigenen Sünden, die befreiende, beglückende Gnadenerlösung durch Christi Blut, lutherisch-dogmatisch, alles richtig, aber als, wie ich dachte, eigentlich gut geratenes Kind fehlte mir das Verständnis dafür, dass ich das nötig habe. Und so habe ich immer so auf ein Erlebnis wie bei Paulus gewartet, dass ich im Staube mich selbst erkenne, um mit Gnade und Ehre gekrönt zu werden und die Kraft dann der Rechtfertigung zu erfahren. Als das dann über Jahre aber nicht eintrat, sagte ich dann mit 12 Jahren zu Beginn des Konfirmandenunterrichtes, ich will Gott trotzdem nachfolgen, denn dass es ihn gibt, habe ich durch andere Gottesbegegnungen erfahren. Mir war dabei die persönliche Entscheidung wichtig und auch die persönliche Nachfolge, die bewusste Nachfolge. Und als ich dann anderthalb Jahre später konfirmiert wurde, war das dann für mich so auch ein äußerer Akt, wo das, was so als verheißenes Bekehrungserlebnis nicht eingetreten ist, gesagt habe, das ist ja aber jetzt für mich öffentlich der Akt, wo ich sichtbar zu meiner Taufe mich stelle in der Konfirmation. Warum erzähle ich das so ausführlich? Wenn uns heute die Geschichte von der Bekehrung des Paulus vor Augen steht, ist damit nicht nur ein historisches Einzelereignis gemeint, sondern eine Glaubenserfahrung, die später immer wieder gemacht wurde und die exemplarisch für alle Nuancen steht, die in der Taufe eine Rolle spielen. Wenngleich es nicht immer so dramatisch passiert wie bei Paulus, aber immerhin, er war ja auch ein Apostel, das sind wir nicht, aber einzelne Nuancen schon. Mit dem Begriff und der Erfahrung der Bekehrung hat es zudem auch hat sich ein Unruhegeist in das Christentum eingeschlichen, der immer wieder unerbittlich den Finger auf die Wunde legt, wenn Taufe sich von dem entfernt, was sie von ihrem Wesen her ist. Im Mönchtum, bei Franke, immer wieder deutlich zu machen, Taufe sollte noch mehr sein. Der Begriff der Bekehrung hilft dann auch heute noch, meine ich, dem eigentlichen Sinn der Taufe auf der Spur zu bleiben. Taufen lässt man sich, weil man Gott lebendig erfährt, weil man sich bewusst wegwendet und umkehrt von falschen Wegen, weil man zu einem neuen Leben berufen ist. Und somit steht mit der Erzählung von der Bekehrung des Saulus für uns heute die Frage im Raum, wo stehe ich auf meinem Weg der Taufe? Wie steht es einmal mit diesen Erfahrungen der Gottesbegegnungen in unserem Leben? Tauchen sie auf? Tauchen sie immer seltener auf? Wir können das nicht machen, das ist einmal festzuhalten. Aber wir können Erfahrungsräume der Gottesgegenwart für uns, aber auch für unsere Kinder und unsere Gemeinde schaffen oder mit ihnen gemeinsam aufsuchen. Jetzt will ich diese Frage, Sie merken das schon, nicht nur auf mich persönlich oder auf jeden persönlich beziehen, sondern wenn wir Kindertaufe ernst nehmen, dann müssen wir als Eltern und Kirche auch mit für unsere Kinder verantwortlich sein und mitdenken, dass auch sie Erfahrungsräume der Gottesgegenwart kennenlernen. Bei Franke waren es damals die Singstunden gewesen, die in den Stiftungen eingeführt wurden, eine Tradition, die von der Musikschule in Halle wieder aufgelebt ist. Mit mehreren Hunderten singt man alt und neue Choräle. Für Franke ging es aber nicht um die Choräle, sondern dass während des Singens Glaubenserfahrungen gemacht wurden, Berufung in die Mission, Bekehrung. Es war so für ihn ein geordneter Raum für geistliche Erfahrungen im Gegensatz zu den Erfahrungen, die in den Internatsstuben unkontrolliert passiert sind und sich dann auch ausgebreitet haben. Franke wollte es ein bisschen kanalisieren, aber das heißt auch Orte zu schaffen, wo solche Erfahrungen der Gottesgegenwart da sind. Heute haben wir Lobpreiszeiten, wir haben Taizé-Gebete, Stille, Anbetung, Kantatengottesdienste, Konzerte. Jeder mag da schauen, welche Art und Weise für ihn so eine Brücke ist, Glaubenserfahrungen zu machen, Gott nahe zu sein. Eine zweite Frage aus dem Umfeld der Tauferfahrungen: Wo habe ich für mich oder für auch meine Kinder, meine Gemeinde, Orte und Anlässe, wo zur Umkehr, zur Buße eingeladen wird, wo offene Arme einladen, Sackgassen zu verlassen, neu anzufangen? Wo bieten wir in unserem Leben Gottes Wort eine Angriffsfläche, uns zu hinterfragen und zu korrigieren, uns zu erneuern? Im Gottesdienst, in stillen Zeiten, beim Lesen der Bibel, Orte der Gottesbegegnung, wo zur Umkehr gerufen wird. Und die dritte Frage, wie steht es mit meiner Berufung? Berufung, ein neues Leben zu führen. Lasse ich mich wie Paulus einladen, umzukehren und neue Aufgaben und Ziele von Gott gesteckt zu bekommen? Welche Berufung lebe ich? Martin Luther sagt, jeder Schuster ist berufen, seine Taufe in seiner Werkstatt zu verwirklichen, Glauben im Alltag zu leben. Wozu konkret bin ich berufen? Wie weit bin ich auf diesem Weg der Berufung? Ist das so mal ein Erlebnis gewesen, aber spielt im Alltag eigentlich keine Rolle und das kriegt auch keiner mit eigentlich in meinem Umfeld? Wie wird das umgesetzt? In der Bekehrung und Taufe des Saulus kommen Gottesbegegnung, Umkehr und Berufung glücklich zusammen. Das ist leider nicht immer so. Deswegen frage ich, wo stehen wir? Es kann einem so ergangen sein, dass man das eine hat, aber zum anderen nicht vorgedrungen ist. In der Geschichte von den 10 Aussätzigen haben wir es plastisch vor Augen. 10 Menschen, die eine gravierende Gotteserfahrung gemacht haben, unheilbar krank, zum Tode verurteilt und dann geheilt. Und nur einer der begriffen hat, was da passiert ist. Die anderen sofort sich in das Leben stürzen. Man hat ja so viel nachzuholen, was man verpasst hat. Ich weiß nicht, ob unter uns auch so Menschen sind, die solche Erfahrungen der Gottesnähe gemacht haben und dann aber hat das Leben wieder sie so in Beschlag genommen, dass das alles Vergangenheit und Geschichte ist. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bewegen will? Fragt und mahnt Paulus. Es gibt auch das Gegenteil, dass Menschen sich bekehren, mit Elan ein neues Leben im Glauben beginnen, aber nach kurzer Zeit geht ihnen der Atem aus. In meiner Heimatgemeinde hatten wir eine Jugendevangelisation mit Theo Lehmann, wo 50 Jugendliche zum Glauben kamen. Ein großes Erlebnis. 25 waren noch gar nicht getauft. Die wurden dann nach dem Unterricht ein Jahr später in der Osternacht getauft. Bei einem war ich auch Pate gewesen und erlebte dann, nicht nur bei dem, sondern bei manch anderem auch, dass diese Taufentscheidung eher so ein Strohfeuer war, ein Erlebnis, was viele mitgezogen hat, aber wo die eigene Erfahrung gar nicht tief gewurzelt war, sondern die Bindung zur Kirche brach dann bald schon wieder ab. Berufung ja, aber keine wirkliche Gotteserfahrung und Umkehr. Ein Strohfeuer, ein Event, das im Alltag nicht durchgetragen hat. Auch das gibt es, dass da ein Punkt da ist, aber es kommt nicht zum Ausleben der Berufung. Und noch ein Wort zur christlichen Erziehung, wenn von Bekehrung die Rede ist und ja auch ich erzählt habe, wie es bei mir war, das kann man nicht anerziehen, aber die christliche Erziehung doch auch eine der Hauptursachen der Entchristlichung des Abendlandes, dazu ein Wort, man kann keine Bekehrung antrainieren, gewiss, Gott bleibt unverfügbar, aber entscheidend kann das eigene Vorbild sein. Lebe ich bewusst mein Getauftsein und bleibe ich in der Dynamik der Tauferfahrung von steten Gottesbegegnungen, echter Umkehr und dem Umsetzen meiner eigenen Berufung, dann spüren das meine Kinder und Enkelkinder. Es gibt immer solche, die auch mal ausscheren, aber die Statistiken belegen, dass gelebter Glaube mehrheitlich verpflanzt wird. Nicht nur in christlichen Religionen wird statistisch überhaupt nachgewiesen, wo das authentisch gelebt wird, auch nicht aufgezwungen wird, da gehen die Kinder den Weg auch im Glauben. Gute, altersgerechte Angebote in der Gemeinde sind dann natürlich auch eine Hilfe, ergänzend einen eigenen Glaubensweg zu finden und sich auch vom Elternhaus und von deren Erfahrungen ablösen zu können, auch mündig werden zu können. Ja, und schließlich noch, wenn die Frage im Raum steht, welche Berufung habe ich, möchte ich am Ende auch noch einen Seitenblick auf die Gemeindesituation richten. Denn wenn ich heute hier stehe, bewegt sie natürlich und mich ebenso die Frage, wo steuert dieses Boot Lutherhaus hin? Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, lebt nicht nur von einer Vision, Menschen hinüberzubringen zum Zielhafen, sondern auch von der Mission hier auf Erden. Ein Schiff hat eine Ladung, die es nicht für sich selber bestimmt, sondern für andere und die gilt es auch dorthin zu bringen, wo es nötig ist. Kirche hat einen Auftrag in der Welt. Das ist die Mission. Die wird immer wieder neu zu suchen und zu erfragen sein. Welche Mission ist jetzt konkret dran? Wo sind offene Türen? Wo sind Menschen, die etwas erwarten, die auf Zuwendung warten? Wo haben wir gerade als Gemeinde unsere Stärken und unsere Gaben besonders ausgeprägt und damit auch einen besonderen Auftrag jetzt gerade? Natürlich steht jederzeit die Aufgabe im Raum, das Schiff selber flott zu halten, den Bestand mit seinen Ressourcen zu sichern, mit den Mitarbeitern. Ja, all das erfordert allein schon viel Kraft. Aber trotzdem muss der Blick weiterreichen. Welche Mission wollen wir mit unserer Ausstattung, mit unseren Vorräten, mit unserer Mannschaft erfüllen? Bei dieser Frage nach Mission und Vision der Gemeinde wollen wir auch nochmal auf den Predigttext zurückkommen. Die Geschichte der Bekehrung des Saulus ist die Geschichte der akuten Bedrohung einer Gemeinde. Die Gemeinde in Damaskus soll durch Paulus ausgelöscht werden. Eine Bedrohung, die uns heute brandaktuell vor Augen steht. Wir haben wieder eine Ahnung davon, was es bedeutet, als Paulus mit der Tempelpolizei vor den Toren von Damaskus stand. Die Christen sind gefangen zu nehmen und dem Spuk hier ein Ende zu bereiten. Auch heute sind die Christen in Syrien akut bedroht. Auch Hananias und seine Geschwister standen dem damals machtlos gegenüber. Aber Gott war hier der Handelnde. Gott greift ein auf eine unvorstellbare Weise. Die Bedrohung für die Gemeinde wurde von Gott durch persönliches Angreifen abgewehrt, und zwar so eindrücklich, dass wir heute immer nur rückblickend von der Bekehrung des Saulus reden, als diesem wichtigen Ereignis. Die Bewahrung und Führung der Gemeinde in Damaskus ist demgegenüber ganz in den Hintergrund getreten. Davon redet keiner mehr, obwohl das damals die große Bedrohung war für die Menschen. Wir sehen heute das große Handeln Gottes durch die Bekehrung des Saulus. Liebe Gemeinde, das wünsche ich Ihnen hier im Lutherhaus, in Ziegenhain und in der Kirche unserer lieben Frauen, dass die Frage nach der Zukunft der Gemeinde mit allem, was sie derzeit bewegt, von Gott auf so segensreiche Art und Weise gelöst wird, dass rückblickend keiner mehr von den aktuellen Herausforderungen spricht, sondern von dem Neuen, was entstanden ist. Ich wünsche Ihnen, dass Sie weiterhin immer ganz nah an Gott dran sind, um zu hören, was er vorhat, wo er Ihre Berufung und Mission sieht und auch manche konkreten Wege in die Zukunft. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie weiterhin ganz nah dran sind an den Menschen, da, wo Sie im Leben und Glauben gerade jetzt stehen, um Sie in Ihr Gemeindeleben zu integrieren, hineinzunehmen und ein Stück weit mitzunehmen, weiter dem Reich Gottes entgegen. Ich würde mich freuen, bei diesem Hören auf Gott und auf die Menschen und bei dem Begleiten der Mitarbeiter, der Besucher und Mitglieder auf ihrem Weg hin zu Gott, ein Teil zu sein auf dem Schiff, das sich Gemeinde nennt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.